Psalm 84 zu besprechen, da mache ich jetzt weiter. Psalm 84. Ich fange nochmal an von Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie junge hecken. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Und nun kommt der Text von heute. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wohl den Menschen durch das Jammertal gehen und machen da selbst Brunnen. Ich fürchte, ich werde mit diesem Text heute Abend nicht fertig, aber ich will mal versuchen, wie weit ich komme. Wohl den Menschen, Sie müssen eigentlich jeden dieser Sätze noch einmal einleiten mit so. Wohl den Menschen, die in deinem Hause wohnen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Wohl den Menschen, die von Herzen dir nachwandeln, wohl den Menschen durchs Jammertal gehen und machen es selbst Grund. Meine Freunde, gestern Morgen, da saß ich, da war ein großes Jungmännertreffen in der Nähe von Nürnberg in Bad Windsheim. Haben Sie nie von gehört? Ich auch nicht. Dabei ist das eine schöne, alte, freie Reichsstadt, Bad Windsheim. Das ist eine, die hat mit die Augustaner geschrieben, nicht mit allen Fürsten und Reichsstädten. Aber kurz, also, da hatte ich nun Gottesdienst gestern Morgen. Ach, wie so eine riesige Barockkirche, welch ein Bau ist das, so mit dem Tillmann-Riebenschneider-Altar und allem, was dazugehört in Frankenland, nicht wahr? Zwei Galerien, überall wimmelt es von Menschen, es war herrlich, und Posaunen spielten. Und ich saß in der Sakristei während der Kirchenrat und also wenn die Herren da oben alt werden, dann kriegen sie den Titel Kirchenrat, nicht? Und Dekan, die Liturgie sang. Für uns etwas fremdartig, nicht? Aber ganz schön, so. In so eine Barockkirche passt das rein, nicht einfach. Und ich saß in der Sakristei und zitterte etwas vor Aufregung. Ich bin Samstag gefahren und bin gestern Abend zurückgekommen und hatte vier große Vorträge da, so drei Vorträge, einen Gottesdienst. Und da saß ich in meiner Sakristei in einem gepumpten Talar, das verzeihen Sie, das gehört nicht zum Text. Der Dekan und Kirchenrat kam an und sagte, ich habe zwei Talare, der eine ist in Ordnung, der andere ist leider hier ein großes Loch reingebrannt. Stellen Sie sich vor, sagt er, da hatte ich die Beerdigung von einem Feuerwehrmann. Und ausgerechnet, da komme ich zu nah an die Kerze, da gehe ich in Flammen auf, nicht? Ich sage, es wird der Feuermann wahrscheinlich das Gefühl gehabt haben, dann sage ich, wie unentbehrlich bin ich, nicht? Na, also, mit diesem etwas geflickten Talar saß ich da in der Sakristei und war so herrlich draußen, blieben die Posaunen Christus erstanden. Mir war das Herz so voll vor Freude. Und da war gegenüber von dem Stuhl, in dem ich saß, an der Sakristeiwand, ganz groß ein gemalter Spruch. Den habe ich also nun bei Liturgie, der eine halbe Stunde dauert, eine halbe Stunde lang angesehen, oder der hat mich angesehen, der Spruch. Und dieser Spruch hieß, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Im Wort des Apostel Paulus. Und ich dachte, jetzt bin ich ganz bewegt von dem Ostergottesdienst, dem Posaunengeschmettere und bin also bereit, die schönsten, größten Worte zu machen. Aber das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und ich hatte die halbe Stunde Zeit, darüber nachzudenken. Ach ja, meine Freunde, dass wir eigentlich ganz armselige Christen sind. Dass in unserem Leben eigentlich von der Kraft Gottes, die in Jesus offenbart, dass unser Leben kommen will, schrecklich wenig zu sehen ist. Ne? Und sehen Sie, unter diesem Eindruck habe ich nun heute Morgen mir diesen Text vorgenommen und da habe ich gedacht, sieh mal an, das passt schön zusammen. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Hier in diesen paar Psalmworten zeigt uns der Psalmist, wie ein Gnadenstand, ein Christenstand, ich sage gerne das Wort wie unsere Väter, ein Gnadenstand, in Kraft aussieht. Und das, ich will es einfach auslegen, da können wir uns dran messen, nicht? Was ein richtiger, herrlicher, schöner, kräftiger Christenstand bedeuten würde. Und da sagt der Psalmist nun, also, was ein richtiger Christenstand, schreibe ich als Text darüber. Wohl den Menschen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Das Erste. Zu einem richtigen Christenstand gehört, dass die Grundposition in Ordnung ist. Dass die Grundposition in Ordnung ist. Davon ist wieder Rede. Wohl den Menschen, die in deinem Hause wohnen. Also sehen Sie, sind Theologen anwesend, darum muss ich mich immer ein bisschen sichern. Es ist hier, wird, jeder Theologe sagt Ihnen, dass das also ein Lied sei, das die Festpilger gesungen haben auf dem Weg nach Jerusalem. Kann sein, kann sein. Aber mich interessiert mehr, was es mir sagt. Und da wird dann so ausgelegt, dieser Festpilger, der denkt, ach, ich wohne in Galiläa, wohl denen, die immer im Tempel wohnen dürfen. Das stimmt aber so nicht. Im Tempel in Jerusalem wohnt überhaupt niemand. Da wohnte nur der Herr. Verstehen Sie? Da hatten die Priester ihren Dienst, aber sie wohnten da nicht drin. War nicht so ein Gemeindezentrum, oben der Küster, unten der Pastoren, so. So im Tempel in Jerusalem wohnte niemand. Und in dem hier steht, wohl denen, die im Hause wohnen, da wohnte keiner im Tempel damals. Es wird von vornherein uns deutlich gemacht, dass wir jetzt nicht lange untersuchen sollen, wie so ein Tempellied hier sei, sondern dass hier von geistlichen Dingen die Rede ist. Von geistlichen Dingen, die uns angehen. Ist klar. Was heißt denn das, im Hause Gottes wohnen? Ich kann es, ja, richtig überlegt, wie kann ich Ihnen das jetzt klar machen mit ein paar Worten? Das ist mir deutlich geworden, dass ich am besten klar mache mit dem Wort Epheser 2, Vers 19. Ich sage, Sie brauchen nicht aufschlagen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sagt der Paulus der Gemeinde doch, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. In Gottes Haus wohnen heißt, dass man nicht mehr ein Gast und Fremdling ist, sondern Gottes Hausgenosse geworden ist. Ich habe da gern das Bild gebraucht, sehen Sie, als ich noch jung und schön war und junger Pfarrer mitten im Betrieb, da hatte ich ein riesiges Pfarrhaus in der Weigelstraße und da kamen furchtbar viel Gäste in mein Haus. War noch so am Essener Hauptbahnhof direkt, nicht? Wer also ein billiges Quartier suchte, der ging entweder nach links zum Vereinshaus oder rechts zum Pastor Busch, nicht? Links war, rechts war es billiger. Wir hatten da ein ganz Stockwerk, war ein Riesenpaus, es waren nur drei Gästezimmer, nicht? Und die waren immer besetzt. Und es war schön so, ich hatte schon doch sechs Kinder und was war das für ein Trubel, die Gäste, wenn ich da oben am Tisch saß und beschaute, ich gewöhnlich. Eine lange Tafel. Und wenn einer fremd reingekommen wäre, dann hätte er gedacht, das ist mal alles Familie jetzt hier. Aber es war dann so, dass nach dem Mittagessen oder am nächsten Morgen die einen sich verabschiedeten und sagten vielen Dank und auf Wiedersehen. Früher hat man noch ein Gästebuch, weil man abgeschafft, weil es immer so lästig war. Und er sagt uns also auf Wiedersehen. Und dann gingen sie. Die gehörten nicht dazu. Sie waren eine Zeit lang dabei, sie saßen mit am Tisch, aber sie gingen wieder. Sie waren Gäste. Aber meine Kinder, die gingen nicht, die blieben. Nicht? Das konnte man, wie man zusammensaß, nicht unterscheiden. Aber nach dem Mittagessen wurde es deutlich, die einen gehen, die anderen bleiben. Das ist die Familie, das sind die Kinder. Und sehen Sie, so kann ich in so einer Gemeinde hier auch nicht unterscheiden, welche von Ihnen bloß Gäste im Reiche Gottes sind, die jetzt mal reinschmecken und vielleicht so ein Abendmahl mitmachen und ein bisschen dabei sind, aber dann wieder gehen. Und andere, die sagen können, nein, wir wohnen im Hause Gottes. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wir sind drin, wir hauen nicht mehr ab, wir bleiben. Nicht? Bis an unser Lebensende gehören wir hier dazu. Das ist der Unterschied zwischen Gästen und Gottes Hausgenossen. Und nun sagt der Psalmist hier, wohl den Menschen, also wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Wohl denen, die wirklich Kinder des lebendigen Gottes geworden sind. Und es wird mir immer, je älter ich werde, immer wichtiger, dass man nicht zu sicher wird. Dass man ab und zu mal seinen Glaubensstand überprüft und sich fragt, bildest es dir nicht bloß ein? Bist du wirklich ein Kind Gottes geworden? Ist dein Name im, so heißt, sagt Jesus mal, im Himmel geschrieben? Ich weiß, dass ich nichts dazu tun kann, dass ich ein Kind Gottes werde. Nee, da kann ich nichts dazu tun, sondern das schenkt Jesus, zum Gnadenstand. Ich darf seinem Kreuz aufschauen und sagen, Herr, ich bin's nicht wert, ich bin nicht würdig, aber du hast mich erkauft. Du hast mich von der Welt und vom Teufel und der Hölle losgekauft. Du hast einen Preis bezahlt. Man sagt heute, das verstehen die Leute nicht mehr. Ja, da kann ich ihnen auch nicht helfen. Nicht? Wer die versteht, dem kann ich ihm nicht helfen. Der ist schon ORP, so kein Kind Gottes. Nicht? Verstehen Sie? Ich kann es nicht anders sagen. Er hat ein Lösegeld bezahlt und mich erkauft für Gott. Das darf ich im Glauben annehmen. Oder ich darf sehen, er hat mich versöhnt mit Gott. Als hoher Priester sich selber zum Opfer dargebracht, dass ich Frieden mit Gott haben darf. Wenn ich umkehre und wie ich mein Leben Jesus gebe, darf ich ein Kind Gottes sein. Und nun wohne ich im Hause Gottes, wo ich bin. Das ist ein richtiger Christenstand. Nicht mehr Gast, sondern der dabei bleibt, der drin ist. Ach, bitte fragen Sie, bin ich ein Kind Gottes? Und nun verblüfft einem ein bisschen, dass da steht, die loben dich immer da. Und ich muss Ihnen offen gestehen, dass mich heute Morgen bei der Vorbereitung das fast ein bisschen mutlos gemacht hat. Und ich dachte, wenn das also das Kennzeichen derer ist, die im Hause Gottes wohnen, dann steht's um mich noch sehr trübe. Nicht? Ich habe schließlich noch einiges anderes zu tun. Ich kann nicht immer bloß Loblieder singen. Nicht? Wenn ich eine Bibelstunde vorbereite, dann muss ich mich konzentrieren, da kann ich nicht Loblieder dabei singen. Und eine Hausfrau beim Spülen kannst du es ja vielleicht machen, nicht? Da brauchst du ja nicht viel zu denken bei. Aber wenn ein Kaufmann in seinem Geschäft ist, kann man ja auch nicht vorstellen, wenn ein Vertreter in die Firma reinkommt und jubiliert Halleluja los, statt seine Ware anzupreisen, nicht? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Die loben dich immer da. Und ich glaube, meine Freunde, dass da einfach die Grund, das gehört zur Grundposition, dass ich Kind Gottes bin und darüber fröhlich geworden bin. Dass ich glücklich bin darin, ich bin Kind Gottes. Ich kann es jetzt einfach mal so von mir sagen. Also wenn ich morgens aufwache, da brauche ich immer erst mal ein paar Minuten, bis ich mich ans Leben wieder gewöhnen kann. Aber dann kommt mir jedes Mal die Wahrheit, du bist ein Kind Gottes. Ist das wirklich wahr? Du bist ein Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit. Was geht mich der ganze Quatsch an von Ärger, der mich heute vielleicht erwartet? Der große Gott hat die Nacht über bei mir gewacht und ich wache auf in sein Gesicht hinein und bin sein Kind aus eurer Gnaden, weil ein Jesus mich erkauft hat und durch Jesus mich versöhnt hat. Da wird mein Herz fröhlich. Die loben dich immer da. Das heißt nicht, dass ich dauernd Lied auf den Lippen habe. Aber das heißt, dass das Glück, ein Kind Gottes zu sein, einfach immer wieder durch alles durchschlägt wie ein Kurzschluss. Durch alles durchschlägt. Immer da. Ist es bei uns so, meine Freunde? Lassen Sie mich zwei Beispiele sagen. Immer da. Das heißt, wenn mir es gut geht, dass ich als Kind Gottes ihm dafür danke und ihn lobe. Der Herr Jesus ist einmal 10 aussätzigen Männern begegnet. War er so geheilt? Kein Doktor konnte sie heilen. Die waren eigentlich verlorene Leute, waren ausgetrieben die Steppe und nun begegnen sie dem großen herrlichen Wundertäter und der heilt sie. Sie können heute im Spiegel lesen, dass der Jesus keine Wunder getan hätte. Glauben Sie bitte nicht im Spiegel, sondern glauben Sie im Neuen Testament. Nicht, das ist heute eine Entscheidung, ob ich mich orientieren will bei Illustrierten über Jesus oder im Neuen Testament. Mein Herr tat Wunder und heilte 10 Aussätzige, denen niemand helfen konnte. Ja. Da müssen Sie hin zum Doktor, müssen Sie untersuchen lassen, Gesundheitsschein. Damals waren es die Priester. Und dann kommt einer zurück und fällt vor ihm nieder und dankt ihm. Und das war noch ein Samariter, das war eine verachtete Rasse. Und da fragt Jesus, wo sind denn die 9? Ich habe doch groß an ihn getan. Sehen Sie, das waren keine Kinder Gottes. Sie wurden es auch nicht durch diese Erfahrung. Denn Kinder Gottes besinnen sich drauf, von wem sie Gutes erlangen und bedanken sich dafür. Und loben ihn immer da. Nicht? Diese 9 Kerle haben durch ihr Verhalten bewiesen, dass ihnen der Herr völlig gleichgültig war. Sie wollten nur gesund werden, sie wollten etwas von ihm, aber ihn nicht. Sie waren nicht Kinder Gottes geworden. Kinder Gottes loben den Herrn, wenn sie Schönes haben, nicht? Und da gibt es eine Geschichte in der Bibel von einem Mann Hiob, der war reich und glücklich. Und an einem Tag verliert er sein, Sie kennen die Geschichte hoffentlich, sein ganzes Vermögen und seine Kinder kommen um. Plötzlich ist er bettelarm. Und da sagt er als einziges, doch Herr hat's gegeben, doch Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Die loben ihn immer da. Sie loben nicht bloß, wenn sie was Gutes kriegen. Wenn es ganz dunkel wird, kann sein, dass sie 3-mal tief atmen müssen, nicht? Aber am Schluss heißt, der Name des Herrn sei gelobt. Dann bricht das Glück an der Gotteskindschaft durch alles durch. Ich habe in den letzten Kriegsjahren ja unendlich oft die Frage gehört, was der Busch hat. Kommen die Bomben, mein Haus abgebrannt, alles verloren. Wie kann Gott alles zulassen? Dann hätte ich den Leuten gern mit Brief und Siegel bescheinigt, sie sind kein Kind Gottes. Denn ein Kind Gottes kann in große Dunkelheit kommen, aber am Ende heißt es, der Name des Herrn sei gelobt. Und ich falle die Faust gegen ihn. Wir können in Anfechtung kommen, ganz gewiss. Ich habe so gern die Geschichte von Paulus im Kerker, die habe ich wahrscheinlich schon 10.000 Mal erzählt, wie er abends um 7 gegeißelt worden ist oder um 6 und dann in Kerker geworfen in Philippi. Und dann heißt es, um die Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott im Gefängnis. Nicht? Die loben dich immer da. Er war immer noch ein Kind Gottes, glückslug durch. Aber was hat er von 6 bis 12 gemacht? Was hat er von 6 bis 12 gemacht, frage ich oft, nicht? Und da hat er wahrscheinlich gebraucht, bis das wieder durchschlug, die Freude, oh, ist alles ganz egal, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. So kann man natürlich in große Finsternisse geraten, nicht? Aber am Schluss heißt, sie loben dich immer da. das Glück, durch Jesus ein Kind des lebendigen Gottes zu sein, im Hause Gottes zu wohnen, ist größer als alles, was uns widerfahren kann. Das ist hier gemeint, nicht? Das ist ein großer Satz. Und das ist ein richtiger Christenstand, dass die Freude an der Erlösung einfach immer wieder durchschlägt. So, und nun kommt das Zweite. Wir wollten sprechen über einen richtigen, kräftigen, gründlichen Christenstand. Das Erste war, die Grundposition muss in Ordnung sein. Dass ich im Hause Gottes wohne, dass ich dazugehöre und nicht mehr ein Gast bin. Jetzt kommt das Zweite. Richtige Christen machen wundervolle Erfahrungen. Eine beständige, wundervolle Erfahrung. Nämlich, dass der Heiland ihre Stärke ist. Wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten. Das ist das Zweite. Christen leben von einer beständigen Perlenkette von der Erfahrung, dass sie einen starken und mächtigen Herrn haben. Ich habe nicht nur einmal eine Bekehrung erlebt, sondern ich lebe davon nun ein langes Leben, dass der Herr meine Stärke ist. Und sehen Sie, wie ich heute Nachmittag an diese Stelle kam. Da bin ich beinahe verzweifelt, weil ich dachte, wenn ich den Satz richtig auslegen wollte, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, da muss ich den Herbert mal für ein Vierteljahr nach Hause schicken und inzwischen alle Bibelstunden übernehmen. Es ist so viel ist da drin. Jetzt will ich es versuchen, Ihnen wenigstens in Kürze zu sagen. Also das ist das Zweite. Christen sind Leute, die die beständige Erfahrung machen, dass der Herr ihre Kraft ist, ihre Stärke. Das klingt für einen Weltmenschen natürlich völlig blödsinnig. Der Mann von Golgatha, den heute noch jeder Junge beschimpfen kann. Es gibt ja nichts Schwächeres als Jesus, nicht? Die jungen Kerle da in Bad Windsheim bei dem bayerischen Jungmännertreffen, wo ich gestern war, die machten gestern Nachmittag bei der Hauptversammlung riesen Saal, und alles so junges Volk, und da machten sie, ich sprach, so ein Anspiel nennt man das, nicht? So ein, da trat so ein Trupp auf, die brüllten, wir wollen leben, leben, leben. Und dann kam einer und sagte, ja, ihr müsstet Jesus haben. Käse, Quatsch, Unsinn. Jesus, das ist der Mann der Niederlagen, der Mann vom Kreuz, der Mann mit Nägelmalen, der Mann der ewige Verlierer. Wir wollen aber leben und siegen, nicht? Wollen oben auf sein. Bleib uns weg. Nee. Und da habe ich gedacht, so sieht's wirklich für einen Weltmenschen aus. Dass ja doch Jesus der ewige Verlierer ist. Ach, wissen Sie, ein Kino wird doch verzweifeln, wenn es so einen Besuch hätte wie die Bibelstunde heute Abend. Nee? Und das gilt noch als große Bibelstunde in Essen. Nee? Ist Jesus nicht der große Verlierer? Und nun gucken Sie sich mal den ganzen Kirchenladen so an, in unserem lieben deutschen Vaterlande, wird man ja schwach, nicht? Gottlose Professoren auf den Universitäten, leere Kirchen, immer neue Einweihungen von immer neuen Kirchen, von denen kein Mensch weiß, wer sie eigentlich füllen soll, nicht? Jesus, der ewige Verlierer, blamiert durch alle seine Boten, ach du liebe Zeit. Und der soll unsere Stärke sein. Meine Freunde, es verschlägt einem schon erstmal den Atem, nicht? Ich erinnere mich, wie ich als junger Kerl doch dachte, ich verlasse mich lieber auf mich selber. Ich verlasse mich lieber auf mich selber. Heute würde ich es nicht mehr so sagen, wo man allmählich im Untergestell wackelig wird, nicht? Aber als junger Kerl denkt man, Jesus, der große Verlierer, soll unsere Stärke sein. Und sehen Sie, da müssen wir, glaube ich, recht auf die Auferstehung Jesu sehen. Der Apostel Paulus hat mal gesagt, ich möchte erkennen die Kraft seiner Auferstehung. Was ist das eigentlich für eine Gewalt, die ihn, den wirklich Toten aus dem Grabe holt. Das begreift ja keine Vernunft. Ich verstehe, dass sie alle miteinander ewig die Hände ringen und sagen, wenn man nicht mit fertig, werde ich auch nicht mit fertig. Hauptsache jeder mit mir fertig, nicht? Die Kraft seiner Auferstehung, da ist, verstehen Sie, da ist einmal die göttliche Kraft eingeschlagen mitten in dieser Welt. So. Diesen auferstandenen Herrn, der lebt, der hier ist, der bei mir ist, der ist meine Stärke, die dich für ihre Stärke halten. Mit dem darf ich rechnen. Das gilt nun zunächst einfach für unsere Alltagsdinge, nicht? Verzeihen Sie, wenn ich mal ganz persönlich rede. Je älter ich werde, dass Sie glauben gar nicht, wie zwischen 60 und 70 die Kraft abnimmt, also außer denen, die in dem Stadium sind, da wachsen einem die Aufgaben zu und man kann einfach nicht. Das Herz tut nicht, die Galle tut nicht, der Kopf tut nicht und nichts will mehr mitmachen. Und manchmal denke ich, ich möchte einfach rausgehen und sagen, lasst mich jetzt mit allem in Ruhe, aber mein Herr erlaubt mir das noch nicht. Und da darf ich ihn für meine Stärke halten. Das möchte ich denen sagen, die älter werden. Je schwächer wir werden, desto mehr dürfen wir das glauben. Ich brauche meine Kraft nicht aus mir zu nehmen, sondern ich darf sie aus ihm nehmen. Dürfen die jungen Menschen übrigens auch glauben, nicht? Ich darf sie aus ihm nehmen. Den darf ich gerade von gestern einmal sprechen. Ich hatte morgens einen herrlichen Gottesdienst gehabt. Ich war auch so bewegt von all diesem Herrlichen der Barockkirche voll Menschen und Posaunen und war so schön. Und dann ging es Mittag weiter und zwar in der Hauptversammlung. Das sollte ich in Hauptvortrag halten. Und dann drängte sich da voll, kam der ganze Umgegend noch angefahren. Autos und Omnibusse und Riesensaal voll. Und ich hatte das Gefühl, ach, Wilhelm, du hast ja gar keinen Affekt mehr, gar keinen Schwung mehr, nicht? Es fehlte ja einfach, es fehlte ja, was nötig wäre. Da müsste jetzt ein junger Kerl ja diese Scharen, Hunderte von jungen Leuten nur überhaupt anzureden, dass bei ihnen was ankommt. Und dazu, ich bin gewöhnt, dass mit der Schlafen, nicht? Es war um 2 Uhr, wo unser einer sonst um die Zeit den besten Schlaf hat, nicht? Um 2 Uhr. Und dann ein Wetter, das war wie eine Sauna, so schwül, Sie machen sich keine Vorstellung, so schwül. Das ist für ein Herz natürlich reines Gift, nicht? Das klopfte wie verrückt. Ach du liebe Zeit, das geht ja schief hier. Warum holen Sie auch so einen alten Kerl, verstehen Sie? Da gibt es so Augenblicke, da sitzt man da ganz feierlich, sitzt die Prominenz rechts und links und man macht ein Gesicht, als wenn ihm alles egal wäre und innerlich tobt einem die Verzweiflung und die Angst. Das wird nichts. Und auf einmal ging mir das auf, dass Jesus ja lebt und dass er auferstanden ist. Und dass ich nicht ein Schauspieler bin, der eine große Rolle spielen soll, sondern dass ich von diesem auferstandenen Heiland reden darf. Und der soll selber zusehen, dass er sich hier offenbart. Herr, sieh du zu, habe ich ihnen mich gesagt. Sieh zu deiner Sache selbst. Wie kannst du solche Krücken als Werkzeug nehmen? Und wie ich oben stand, war alles hier weggeblasen, es war herrlich. Ich kann nur sagen, ich erfuhr ganz greifbar, dass man wirklich den Herrn für seine Stärke halten kann. Wo man in sich nichts mehr hat, nicht? Keine Gedanken und keine Kraft und nichts und dann spürt man, es geschieht etwas. Und das gilt auch nicht bloß für einen Pfarrerberuf, das gilt für Ihre Berufe, für jeden Beruf. Verstehen Sie? Das geht einfach für unseren Alltag. Verzeihen Sie, dass ich so dumm aus meinem Beruf jetzt rede, aber ich kann mich eben in den Direktor nicht schlecht reinversetzen, nicht? Ich weiß nicht, was Sie für Aufgaben haben, oder eine Hausfrau. Das sehe ich auch nur so von Ferne, was sie tut. Aber Sie können es hoffentlich in Ihr Leben übertragen, den Herrn für seine Stärke zu halten. Einfach da Kraft schaffen. Aber das geht ja für die ganz großen Dinge dann. Sehen Sie, ich bin so froh, dass er so stark ist,
dass er meine Sünden weggetragen hat. Mir scheint, die größte Sache in der Welt ist die Vergebung der Sünden durch Jesus. Lassen Sie mich mal ein Beispiel brauchen. Ich habe einen Freund in der Schweiz, mit dem habe ich herrlich Fahrten gemacht. Und da sind wir im Staat Liechtenstein, das ist so ein kleiner Staat zwischen Schweiz und Österreich. Da geht so ein schöner Weg rauf, in die Alp Malbun gefahren. Da geht es dann so hinten rein in so ein Hochtal und da ist ein schönes Hotel und da haben wir zum Mittag gegessen. Und dann fahren wir zurück und kommt uns ein Omnibus entgegen. Da winkt auf einmal der Chauffeur vom Omnibus wie verrückt und wir halten an, wissen ja, was los ist. Und im Moment prasselt so eine Steinlawine zwischen uns runter und aus. Wir können nicht mehr weg. Nicht, ist die ganze Straße zusammengebrochen, als waren Nuance, wären drunter gewesen. Der Chauffeur vom Omnibus, der raufkam, der sah das wohl schon riesen. Und da standen wir vor dieser ganzen Straße voll mit Riesengeröllblocken, Brocken, und kamen nicht mehr raus. Ich meine, ich habe in Gefängnissen gesessen, war nicht so schön, wie in Malbun eingeschlossen zu sein. Es war ein hübsches Gefängnis. Aber auf die Dauer wird es auch langweilig, nicht? Uns war völlig unmöglich, dass wir diese Brocken hinweggeschafft hätten selber. Wir mussten warten, bis Maschinen kamen. Sehen Sie, ich möchte gern Kind Gottes sein. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Und der Weg zu ihm ist auf einmal zugeschüttet. Da liegen wie Felsblöcke meine Sünden. Da liegen wie Felsblöcke meine Sünden. Und ich kann nicht eine wieder gut machen. Ich kann nur ein freches Wort, was ich meiner Mutter gegeben habe, die ist tot, nicht zurückholen. Wie viele freche Worte haben sie ihrer Mutter gegeben? Kann ich doch nicht zurückholen. Ich kann doch nicht eins gut machen. Ich kann nur ein schmutziges Wort, das meinem Lieben entflohen ist und das in Herzen und Ohren ging, nicht zurückholen. Ich weiß ja die Wirkungen gar. Ich kann nicht eine Sünde gut machen. Der Weg zu Gott ist mit den Brocken meiner Sünde voll. Da komme ich nicht durch. Und darum ist das eine Lebensnotwendigkeit, ob einer kommt und diese Felsbrocken wegtut. Oh, den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Herr Jesus, du bist so stark. Du hast die ganzen Lasten auf dich genommen und den Weg freigeräumt. Ne? Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Auch meine, auch alle unsere Felsbrocken sind dabei und der Weg ist frei zum Herzen Gottes. Ich muss Sie einfach verzeihen, Sie wird ja noch nicht fertig, so ein bisschen erzählen. Ich war vor 14 Tagen noch in Rom, wo ich jetzt pensioniert bin, da leiste ich mir manchmal auch mal so ein bisschen was Nettes, wo man keinen Vortrag hat, so eine Kunstreise. Das ist meine alte Liebhaberei, Kunstgeschichte. Na, da geht man natürlich auch in Petersdom. Und da habe ich doch über manches recht gestaunt. Und gedacht, bis zu einer Einigung der Kirchen, da fehlt doch noch eine ganze Menge. Da ist so ein, in dem Petersdom so ein Seitenschiff, so eine Nebenkapelle, da sind so Kästen drin wie Beichtstühle. Die sind bloß vorne offen. Und da sitzt so ein Priester drin und hat neben sich eine lange Stange. Wissen Sie, wie die Kutscher früher auf dem Bock so in so also eine Stange stehen. Und dann kommen Leute und knien davor nieder und dann nimmt er seine große lange Stange, guckt aus dem Fensterchen raus und haut den alle am Kopf. Und dann stehen die wieder auf und gehen weg. Und dann fragten wir einen, der Deutsch sprach, was bedeutet das? Dauernd ging das da so, ruckzuck nicht. Und da sagte der, jetzt sind meine Sünden vergeben. Ich sehe nach meiner Hanna, bin sie ganz erschrocken und sagt, so leicht geht das. Ja, sagt er, nicht gerade Todsünden, aber sonst doch. Da habe ich gedacht, wie schrecklich, wenn ich mich auf sowas verlassen müsste, nicht? Was für ein Schrecken wird das sein, wenn man plötzlich entdeckt, dass die Schuld noch da ist. Nein, so leicht geht es nicht. Und nachher waren wir am Lateran an der heiligen Treppe. Ach, da hat Luther schon gestanden. Das hat mich dann doch erschüttert. Da geht so eine Marmortreppe hoch. Und wer da raufrutscht und auf jeder Stufe so und so mit betet, der hat also eher einen Plus. Und da haben sie jetzt schon Bretter drüber gelegt, damit es nicht so abgenützt wird, nicht? Und es war so schrecklich zu sehen, da waren so ein paar alte Nonnen, ganz erschöpft, die da also nur auf den Knien auf diesen harten Dingern da raufrutschten. Ich hätte am liebsten gesagt, kommt, hört auf, ihr brecht zusammen, ihr kriegt einen Herzinfarkt. Es war schrecklich anzusehen. Wollen Vergebung der Sünden. Und da hätte ich fragen können, jetzt, so schwer geht das. Nee? Das geht dann nebeneinander. Warum gehen die nicht hin, dass sie einen Kopf hauen? Einfach so. Da konnte ich nur fragen, so schwer geht das. So schwer. Und da hat es mich einfach erschüttert, nicht? Diese Versuche, leicht oder schwerer, Vergebung der Sünden zu bekommen. Man möchte sich reinstellen und rufen, komm, lass das und lass das. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von der Sünde. Hier, den darf ich meine Stärke halten. Der trägt die Lasten meines Gewissens weg. Verstehen Sie, dass das eine unerhörte Botschaft ist? Nun, und dann denkt man doch, evangelische Kirche, da sind wir Sonntag in einem Gottesdienst, eine große deutschsprachige lutherische Kirche, ganz voll, wurde herrlich gesungen. Und dann tritt da ein deutscher Pfarrer auf, also die Kirche nie keinen anderen Auslandspfarrer hat, als so eine Type, der höchst geistreich uns sagt, das gibt's nicht, dass Jesus für dich stirbt. Und dass er deine Schuld übernimmt. Das ist natürlich reiner Unsinn. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist alles Unsinn. Es kann nicht einer in mein Schicksal eintreten. Es kann nicht ein anderer in mein Schicksal eintreten, es übernehmen. Es muss jeder sein eigenes Schicksal und seine eigene Schuld selber bis zum Ende tragen. Das hörte ich mir 40 Minuten lang an. Da habe ich gedacht, das ist noch schlimmer, wie das und wie diese Stufen da. Und da überbahnt es mich, diese Riesenstadt. Und ich sehe keine Möglichkeit, ich kann mich ja nicht am Petersdom stellen, evangelisieren, ne? Und dann haben wir uns draußen auf der Autostraße hingesetzt, haben eine Predigt vom Dämmer rausgezogen, über es ist vollbracht und haben uns am Evangelium gefreut. Wo es so gern höre ich meinen Nachfolger nicht. Wo wir es nun hörten. Du kannst selber nichts tun, nichts Leichtes und nichts Schweres, um die Klötze deiner Schuld wegzutun. Du kannst nichts dazu tun. Nicht? Die kleinste Sünde kann ich nicht wegschaffen. Und wenn ich leider bis in den Himmel rutschen wollte, ich kann es nicht. Und wenn 1000 Priester mir am Kopf rumtrommelten, es hilft nichts, nicht wahr? Es hilft nichts. Und ich kann auch nicht, wie dieser evangelische Pfarrer sagt, gleiche Brüder, gleiche, ich kann auch nicht mein Schicksal allein tragen. Kein Tag möchte ich leben, wenn ich die Schuld meines ganzen Lebens mitschleppen müsste. Von jedem Tag. Was ist das für ein Wort? Die dich für ihre Stärke halten, das sehen wir auf den Mann von Golgatha. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Meine Freunde, wie atmet das Herz und Gewissen da auf, nicht? Da kann man wohl sagen, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Und ich möchte noch hinweisen auf den Tod. Was ist das für ein Feind, der Tod? Ich dachte, wie ich am Samstag auch da runterfuhr, und da fuhr man von Würzburg im Auto durch das schöne Frankenland. Die Sonne schien, das Maintal, nicht? Ihr wollt mir wissen, Flügel, Sie kennen ja das Lied, so war das da. So nette junge Männer im Auto, anständiger Wagen, nicht? Also es war herrlich. Und in jedem Ort, wo man durchkam, Totengedenktafel, nicht? Oder an Häusern, da ist alles so historisch da und hier starb der und der Eierkopf und der Musiker Bumskopf und. Also, sehen Sie, alles voll im Grunde Zeichen, dass der Tod regiert. Ich las heute in einem Buch den Satz, wenn wir uns auf die Erde setzen, setzen wir uns eigentlich immer auf Gräber. Das ist ja immer uns, unter uns schon ganze Generationen versunken. Ne? Und das kann einen manchmal ganz erschüttern, diese schreckliche Macht des Todes. Wo den Menschen dich für ihre Stärke halten. Herr Jesus, du reißt mich aus dem Tode raus. Wenn mir am allerwenigsten wird, um das Herz zu sein, dann führst du mich ins Leben. Dann führst du mich ins Leben. Ah, meine Freunde, wenn man älter wird, ist das herrlich, nicht? Sein Vertrauen auf den zu setzen, der auferstanden ist und ins Leben führt. Dass der ganz allmächtige Tod soll nehmen, er will mich nicht mehr. Mich nicht mehr. Nicht? Nun, ich müsste ja noch weitermachen, aber lass mich zum Schluss bloß das sagen. Wohl den Menschen dich für ihre Stärke halten. Ich habe eigentlich überlegt, den ganzen Tag heute, wie ich das ausdrücken soll. Ich wollte es eigentlich so ausdrücken, die an ein starkes Stromnetz angeschlossen sind. Denn das ist ja Kraft, aber das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ich möchte zum Schluss dann doch noch brauchen, dieses Beispiel vom Stromnetz. Verzeihen Sie, dass ich nochmal so erzähle. Ich tue das auch, damit Sie mir nicht einschlafen, denn Sie sind ja müde. Sehen Sie, ich brauche so für meinen Kopf, dass ich nicht Kopfweh habe, morgens eine Tasse Kaffee. Aber ich kann nicht jeden brauchen wegen der Galle. Gibt es eine extra Sorte Idee-Kaffee. Den kriegt man nirgendwo richtig, mache ich mir also morgens selber, habe ich so ein elektrisches Kocherchen. Und jedem Hotel wird dann also morgens erstmal ein Kaffee gekocht. Nun ist das eine schreckliche Misere. Sie kommen nach Amerika, da haben sie Stecker, die sind zwei Plättchen, müssen sie also alle wieder umarbeiten lassen. Sie kommen nach Italien, da sind sie 125 Volt, aber uns sind 220 Volt, nicht? Dann kommen sie irgendwo hin in die Schweiz, da haben sie nicht diesen RWE-Stecker, wie wir das haben, sondern so einen einfachen, da müssen sie also wieder so ein Ding draufschnoppen, damit sie ihren dicken deutschen RWE-Stecker in so ein gewöhnliches... Kurz, es ist eine ewige Misere, dass ich in einem Hotel stehe, will meinen Kaffee kochen, bumm, ich kriege den Anschluss an Strom jetzt nicht. Alles da, nicht? Mein Kochen, mein Kaffee und mein Tauchsieder und da ist ein Stromnetz. Aber wir kommen nicht zusammen, verstehen Sie? Und so glaube ich, so ist bei vielen Christen. Ach, sie haben eine gerechte Sehnsucht, man möchte ein Kind Gottes sein, nicht? Und daher ist ja auch da, der am Kreuz starb und der auferstanden ist. Und doch kommt ihr Leben nicht mit dieser Kraft in Verbindung. Der Stecker passt einfach nie recht. Nicht? Jetzt, was soll ich da sagen? Was ist denn der rechte Stecker? Ich kann nur sagen, das Gebet des Glaubens, so drückt Jakobus aus. Das Gebet des Glaubens. Herr, sieh mal meine Schuld. Hilf mir, dass ich glaube, dass auch du die weggenommen hast. Herr, ich bring sie dein Kreuz. Herr, du siehst, ich habe Angst vor dem Sterben. Herr, lass auch mich das erfahren jetzt schon, dass ich im Leben bin. Herr, ich kann dich noch nicht recht loben. Gib doch deine Freude in mein Herz. Verstehen Sie? Im Glauben beten, in dem Augenblick stecke ich den Stecker rein. Schließe ich mein Leben an diesen wundervollen Kraftstrom, der in Jesus Christus mitten in der Welt ist.